Wir kommen zu der Lesung aus dem Wort Gottes und wir schauen oder machen eine Pause in dem Buch Genesis und werden zumindest mit mir jetzt im Dezember vor allem die Lehre über Christus, über die Person Jesu Christi anschauen. Und ich glaube, ja, passend zu Weihnachten, aber ich hoffe nicht nur zu Weihnachten. Und ich lese uns Lukas Kapitel 1, die Verse 26 bis 38, um auch den Kontext etwas zu bekommen. Und unser Fokus wird der Vers 35 sein, aber ich lese uns ab Vers 26. Lukas Kapitel 1, dies ist das Wort des Herrn. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was es für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns kurz still werden, ich möchte um den Segen des Herrn bitten. O heiliger Vater, wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen und Christus uns vor Augen halten, gib, dass dein Geist wirkt in unseren Herzen, dass du, Herr, uns überführst und wir deine Herrlichkeit mehr und mehr erkennen. Du siehst, Herr, wohin jeder steht, und du, Herr, kannst uns deine Herrlichkeit in Christus offenbaren. Gib mir Klarheit im Reden, und wirke du in der Kraft deines Geistes. Im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. So, jetzt haben wir auch das Mikro. Ich lese uns nochmal unseren Predigtext heute, den Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Es gibt Zeiten in unserem Leben, die manchmal überschattet mit Situationen werden, die fast unerträglich sind. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir wünschen, wir wären nie geboren, weil der Schmerz so groß ist. Du erinnerst dich an Hiob, wenn er sagt: Warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Alles, was ich ertragen muss, wäre mir erspart geblieben. Herr, warum bin ich überhaupt am Leben? Das ist ein Schrei eines zerbrochenen Herzens, das nicht weiter weiß, das leidet. Und auch wenn die meisten von uns nicht durch so tiefe Finsternis gehen wie Hiob, wir verstehen alle, was es bedeutet, wenn Leid alles verdunkelt. Denn es gibt auch in unseren Zeiten Leben oder in unserem Leben Zeiten, in denen Tod, Tragödie oder auch eine plötzliche Wendung von Ereignissen unser Leben zerschlagen. Momente, in denen wir wünschen, nie geboren zu sein, oder Momente, die wir einfach nicht verstehen. Im Leben einer unverheirateten jungen Frau wurde gesagt, dass sie die Mutter des verheißenen Messias sein wird. Und sie fragt den Engel Gabriel völlig verwirrt: Wie kann das sein? Wie kann das sein? Und er antwortet ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und ihr Lieben, wir stellen uns oft Marias Leben als so fröhlich, so lebhaft vor, so schön, weil alles letztendlich so zum Positiven geführt hat in ihrem Leben. Sie hat dem Sohn Gottes Leben geschenkt. Sie war die Begnadigte Gottes, nicht wahr? Das heißt, sie muss ja ein wunderbares Leben geführt haben. Aber in Marias Leben hat diese Nachricht eine schwierige Zeit hervorgebracht. Misstrauen von ihrem Verlobten Josef. Er findet sie schwanger wieder. Und er kann eins und eins zusammenzählen. Schwierigkeiten durch die erzwungene Reise in die Vaterstadt nach Bethlehem, hochschwanger. Schwierigkeiten zu fliehen von dem mörderischen Hass Herodes, der alle Knaben unter zwei umbringen lässt, sodass die Prophezeiung aus Jeremia schmerzliche Wahrheit wird. Eine Stimme ist in Rama gehört worden. Viel Jammern, Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Maria kennt Leid. Sie kennt Dunkelheit. Sie weiß, was es bedeutet, Angst zu haben für sich, für ihre zukünftige Ehe und ihr Kind. Und dennoch, trotz all der Schwere in Marias Leben, wurde sie nicht von Dunkelheit überschattet. Die Kraft des Höchsten überschattet sie, nicht um Licht zu rauben, sondern um Licht zu geben, Licht zu schenken. Und inmitten all ihrer Angst hören wir ein Glaubensbekenntnis, das heute noch Himmel und Erde erstaunen lässt. Im Vers 38, wenn sie spricht: Mir geschehe nach deinem Wort. Was für eine Demut, nicht wahr? Was für eine Hingabe, was für eine Bereitwilligkeit, Gott zu gehorchen und ihm zu folgen. Wenn Gott seine Kinder überschattet, dann nicht zur Zerstörung, sondern zur Errettung. Und das sehen wir hier wunderbar im Leben von Maria und auch im Leben der Gemeinde Gottes, in der Geschichte. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Das ist unsere Hoffnung. Nein, er ist unsere Hoffnung. Und er allein, der Gottmensch Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist. Und ich möchte heute und auch die nächsten Male, so Gott will, und ich bin hier auch noch so ein bisschen in der Entwicklungsphase, aber wir möchten im geschichtlichen Kontext diese herrliche Wahrheit aus Lukas 1,35 gemeinsam anschauen, so dass wir das Wunder der Herrlichkeit, das Wunder dieser Menschwerdung vom Herrn Jesus Christus mehr erkennen und mehr schätzen und mehr lieben. Das, was wir heute verstehen dürfen. Und unser erster Punkt heute ist so die Anfänge in der Kirchengeschichte, in dem Glaubensbekenntnis, was wir heute auch gelesen haben. Wir haben das Bekenntnis von Chalcedon von 451 nach Christus heute auch gehört. Und ich glaube, der durchschnittliche Christ, er wird das Bekenntnis kaum kennen oder gelesen haben, was nicht bedeutet, dass er nicht die Inhalte kennt oder nicht bekannt sind. Und du siehst, es ist ein Bekenntnis von der Person oder über die Person Jesus Christus. Ein Bekenntnis, das hart erkämpft wurde, auch in der Geschichte. Diese Kontroverse, wer ist Jesus Christus, wie die Schrift es lehrt. Diese Kontroverse, die diesem Bekenntnis vorausging, sie ist nicht weniger wichtig als die arianische Kontroverse, wo es über die Dreieinigkeit Gottes ging. Es ist ein Bekenntnis, das den Konflikt von zwei theologischen Schulen, von der Schule Alexandrias und der Schule Antiochiens, reflektiert oder widerspiegelt. Wer ist Jesus Christus? Und was glauben wir über Jesus Christus? Im 4. Jahrhundert gab es fünf Orte, die einen stellvertretenden Patriarchen, einen Glaubensvater hatten. Und diesen Patriarchen, sie haben ein Gebiet, wofür sie verantwortlich sind. Und in diesem Gebiet gibt es mehrere Gemeinden und sie sind die Stellvertreter, die Glaubensväter. Sie tragen die geistliche Verantwortung, sie diskutieren theologische Fragen und sie klären diese mit dem Ziel, Einigung und Klarheit im Reich zu bewahren. Und diese Patriarchen sind einmal in Rom, in Konstantinopel, in Alexandria, Antiochien und auch in Jerusalem. Kirill ist ein Nachfolger Athanasius. Vielleicht kennt Athanasius der ein oder andere. Kirill war ein Erzbischof in Alexandria, in einem dieser Orte. Und er hatte einen großen Einfluss oder einen größten Einfluss auf dieses Bekenntnis von Chalcedon, auf das Verständnis über den Herrn Jesus Christus, wie die Schrift es lehrt. Und der Gegner von Kirill ist Nestorius. Er ist in Antiochien aufgewachsen, einer anderen Stadt. Und er wurde 428 nach Christus in Konstantinopel eingesetzt als Erzbischof. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, in dem ich eine Predigt gehört habe, in dem der Begriff Mutter Gottes geäußert wurde. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, mir schon. Woran denkst du? Woran denkst du, wenn du den Begriff hörst? Mutter Gottes oder Latein Theotokos oder Theotokos. Vermutlich an die römisch-katholische Kirche und die Erhöhung von Maria, nicht wahr? Und sicherlich hat die römisch-katholische Kirche den Ausdruck negativ geprägt. Sie hat Maria zur Heiligen und Mittlerin erhoben, was sie nicht ist, was biblisch falsch ist. Maria hat keine göttliche Natur hervorgebracht. Nein, sie ist die Mutter des Kindes, das in der Tat göttlich ist. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Was bedeutet es, wenn das Wort Gottes sagt, du wirst den Sohn Gottes gebären? Nestorius, er konnte den Begriff Mutter Gottes, Theotokos, nicht leiden. Und vielleicht hast du auch damit Probleme. Theotokos, Mutter Gottes, Maria. Ist das falsch? Ist dieser Begriff falsch? Wenn wir uns zwei Gruppen vorstellen, eine für, die andere gegen den Begriff, in welcher dieser Gruppen stehst du? Für Nestorius völlig klar, Maria ist Mensch. Sie ist eine Frau. Sie ist nicht die Mutter Gottes. Und es ist für ihn völlig klar, so ist er aufgewachsen in Antiochien. Zu dieser Zeit war das selbstverständlich. Das wurde dort gelehrt und das war für ihn völlig klar. Und Nestorius, er kommt mit diesem Verständnis und er wird jetzt in Konstantinopel, einer anderen Stadt, als Bischof eingesetzt, der königlichen Stadt Konstantinopel. Und er kriegt in den Gesprächen unter dem Volk oder auch ja, in der Gemeinde oder wo auch immer, er kriegt Gespräche mit, wie über Christus gesprochen wird. Und Maria als Theotokos bezeichnet wird, als Mutter Gottes. Und er sagt in völliger Selbstverständlichkeit, niemand soll Maria Mutter Gottes Mutter nennen. Niemand soll Maria Gottes Mutter nennen, denn sie war nur ein Mensch. Und es ist unmöglich, dass Gott von einer Frau geboren wird, sonst wäre seine Menschheit fraglich. Und du siehst seine Argumentation, du siehst, was er bezweckt. Er will jede Vorstellung ausschließen, dass Maria eine Art Göttin ist, die ein göttliches Wesen hervorbrachte. Und das können wir nachvollziehen, das ist für uns völlig klar. Aber in Konstantinopel war der Begriff Theotokos nicht so seltsam, nicht so fremdartig wie in Antiochien. Und die Gegner Nestorius sagen, langsam, langsam. Wenn Maria nicht die Mutter Gottes ist, dann ist ihr Sohn nicht Gott. Dann ist ihr Sohn nicht Gott. Und der Kirchenvater Sokrates, also nicht der Philosoph, der Kirchenhistoriker Sokrates von Konstantinopel, er sagt über Nestorius, dass er schändlich ungebildet ist, weil er den Begriff Theotokos nicht unterstützte. Er war nicht ungebildet, aber es zeigt, was für ein Vorurteil in Konstantinopel herrschte oder was für ein Verständnis in Konstantinopel einfach da war. Und natürlich hat in dieser Zeit der Kaiser und andere hatten großen Einfluss auf diese theologischen Fragen. Zu dieser Zeit war Theodosius der zweite Kaiser und wir müssen sagen, von dem, was wir wissen, er war ein schwacher Kaiser, er war kein Mann von großartigen Führungsqualitäten. Ein schwacher Kaiser. Und er hat eine Schwester gehabt und seine Schwester Augusta Aelia Pulcheria, sie war im Gegensatz zu ihm sehr dominant und sie hatte großen Einfluss auch in diesem ganzen Konflikt. Sie selbst war eine hingegebene Jungfrau. Und du kannst ja schon nachvollziehen, Maria auch eine Jungfrau. Und so sieht sie Maria als ihre Schutzherrin, als Patronin. Du kannst dir denken, dass sie auch diesen Begriff Theotokos, Maria als die Mutter Gottes, ganz gut findet. Und Nestorius, der den Begriff kritisiert, den findet sie nicht so gut. Und sie hat großen Einfluss im Reich. Und es gibt dieses Ereignis, was die Situation mit Nestorius verschlimmert. Schau, normalerweise damals erhält nur der Kaiser im Heiligtum der Kirche das Mahl des Herrn. Und Pulcheria ist die einzige, die von den Vorgängern von Nestorius das Recht erhalten hat, an der Seite des Kaisers in das Heiligtum zu gehen und mit ihm das Sakrament, das Mahl des Herrn zu empfangen. Und Nestorius, er wurde eingesetzt und er feiert das Gedächtnismahl des Herrn zum ersten Mal und der Kaiser kommt in das Heiligtum und Pulcheria, seine Schwester, an seiner Seite. Und Nestorius, er weiß nichts von ihrem Recht und ist ein bisschen geschockt und es ist seine erste Handlung in seinem Amt. Und was tut er? Er weigert sich, ihr das Sakrament zu geben. Und du kannst dir vorstellen, was für eine Wirkung das hat. Und du kannst nachvollziehen, dass Pulcheria Nestorius nicht mit Bewunderung anschaut. Pulcheria wurde in Antiochien bekannt als Isabel, die den heiligen Bischof Antiochiens stürzt. Und für die Chalcedonen, das heißt die, die dem Glaubensbekenntnis, was wir heute gelesen haben, zustimmen, war sie die enthaltsame Heilige. Und auch wenn wir geschichtlich diese Situation etwas anschauen, Denk nicht, dass diese Frage unwichtig ist. Wer ist Jesus Christus? Was bedeutet es, dass er Gott-Mensch ist? Was bedeutet es, wenn das Wort Gottes sagt, und das führt uns zum zweiten Punkt, der Heilige Geist wird über dich kommen, Maria? Was bedeutet es, wenn Paulus sagt, als die Zeit erfüllt ist, sendet Gott einen Sohn, geboren von einer Frau? Was bedeutet es, dass Jesus Christus, der Gott-Mensch, geboren wird? Wurde Gott geboren? Und hier ist das Problem, das Nestorius richtig erkennt. Ein Mensch, und das wissen wir alle, weil wir Menschen sind, ein Mensch ist begrenzt. Als Jesus vom Geist in die Wüste geführt wird und 40 Tage und Nächte nichts isst, was passiert? Was sagt uns das Wort Gottes? Es hungert ihn. Ist nicht unser Herr müde und schläft er nicht auf dem Schiff mit seinen Jüngern, als er mit seinen Jüngern auf dem Schiff ist und sich ein Sturm erhebt? Ist der Herr Jesus nicht von seiner Reise erschöpft, als er sich am Jakobsbrunnen aus Müdigkeit ausruht? Und als er am Kreuz hängt, nach all den Qualen, die er tragen musste, spricht er: Mich dürstet, mich dürstet. Siehst du die Begrenztheit der menschlichen Natur? Kann das Gott zugeschrieben werden? Kann von Gott gesagt werden, wie von Jesus, dass seine Seele tief betrübt oder sein Geist erschüttert ist? Oder lass uns noch weitergehen. Kann von Gott gesagt werden, dass er am Kreuz gestorben ist? Für Kyrill, er hätte keine Schwierigkeiten, das zu sagen. Was nicht bedeutet, dass wir das heute tun sollen oder empfehlen können. Schau, im 4. Jahrhundert gab es noch keinen Islam, da gab es andere Debatten. Und für Kyrill war es besonders wichtig, dass das Konzept verstanden wird. Und so war er mit seinen Begriffen etwas flexibler. Aber du siehst, das sind Fragen, mit denen gekämpft wurde. Was ist am Kreuz passiert? Was ist bei der Geburt von dem Herrn Jesus passiert? Ist das der ewige Logos, der selbst Gott ist? Oder sind all diese begrenzten Handlungen dem Menschen Jesus zuzuschreiben und nicht Gott? Oder nimm Jesus am Grab von Lazarus. Er sagt zu Martha: Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und der Stein wird vom Grab hinweggehoben und der Geruch der Verwesung erfüllt die Luft. Lazarus ist seit 4 Tagen tot. Und Christus spricht: Lazarus, komm heraus. Und er kommt hervor, lebendig, lebend. Welcher Mensch kann so etwas tun? Das ist Gott selbst, nicht wahr? Das ist Gottes Handeln, der in der Macht seines Wortes spricht und es geschieht. Als Thomas, der Jünger Jesu, seine Hand in die Hand des auferstandenen Christus legt und ausruft: Mein Herr und mein Gott, wen hat er vor sich stehen erkannt? Es ist Gott, der auferstandene Christus. Wenn es heißt, dass das Wort Logos selbst Gott ist, Johannes 1,1, der Erste und der Letzte, der lebt, Offenbarung, dann spricht es von Gott. Und Nestorius, er sieht das und er versteht das. Und er sagt, diese menschlichen Handlungen, die der Herr Jesus macht, die kannst du Gott nicht zuschreiben. Es sind menschliche Handlungen, begrenzte Handlungen. Es sind Taten, die dem Menschen zugeschrieben werden müssen. Jesus, der Mensch, hungert, dürstet, ist müde, schläft und stirbt, aber niemals Gott, der Allmächtige. Und genauso ist der Sohn Gottes, Logos, das Wort, Er ist es, der Tote auferweckt, der alle Dinge erhält, der eins mit dem Vater ist. Und Nestorius, er sieht diese Unterschiede, nämlich das, was der Mensch Jesus tut und der Sohn Gottes Logos tut. Und er sagt, wenn Maria Gottesmutter Theotokos ist, muss sie auch als Menschenmutter, Anthropos, Mensch, Anthropotokos bezeichnet werden. Aber wenn du absolut korrekt sein willst, nimm Christotokos. Das ist der bessere Ausdruck, den auch Nestorius empfiehlt, dass sie die Mutter Christus ist. Aber hier siehst du, wofür Nestorius bekannt wird und was er hier eigentlich tut. Er sieht die Gottheit Christi und er sieht die Menschheit Christi und er sagt, das muss unbedingt unterschieden werden. Das muss unterschieden werden. Und Nestorius betont, wie die Namen vom Herrn Jesus gewisse Aspekte hervorheben und deutlich machen. Er sagt, wer ist Logos? Wer ist das Wort Logos? Johannes 1, 1. Natürlich, es ist der Sohn Gottes, der allmächtige Gott, dem alle göttlichen Aktivitäten zugeschrieben werden müssen. Wer ist Jesus? Das ist der Mensch, begrenzt. Und ihm müssen alle menschlichen Handlungen zugeschrieben werden. Und wer ist Christus? Nun, Christus, er ist so eine Art Bipolarität, eine Art Person, in der zwei zusammengesetzte Realitäten vorhanden sind. Das ist Christus. Da trifft sich die Gottheit und die Menschheit in der Person Jesus Christus. Und Nestorius sagt, in dieser Person musst du aber unbedingt die Gottheit und die Menschheit trennen. Und sie müssen getrennt bleiben. Und beachte auch hier, es geht nicht um das Wesen Gottes. Es geht nicht um das Wesen Gottes. Es geht um die Person, die unterschieden werden muss. Die unterschiedlichen Wesen, Gottheit und Menschheit, so Nestorius, er erklärt, das Wesen Gottes, es ist in Verbindung oder es korrespondiert mit dem Teil der Gottheit in der Person Jesu Christi. Das spricht zueinander, sie sind verbunden, das gehört zueinander. Und das, was Gott tut, tut dieser Teil in der Person Jesu Christi. Und die Menschheit, das menschliche Wesen, es korrespondiert mit der Menschwerdung, mit der Menschlichkeit des Herrn Jesus Christus in dieser einen Person. Und du siehst, wie kompliziert das wird. Hier gibt es das Wesen Gottes und das wird in der Person der Gottheit reflektiert. Und hier gibt es das Wesen der Menschheit und es wird in der Person der Menschheit reflektiert. Und das ist kompliziert und schwierig. Und Nestorius, er ist verwirrend. Aber das ist es, was er getan hat. Und warum auch ihm viele nicht mehr folgen konnten, weil er so verwirrend ist. Er gebraucht die gleichen Begriffe für die gleichen Konzepte. Hier ist einmal das Wesen Gottes und hier ist die Person. Und er sagt im Prinzip, das Wesen Gottes ist auch in der Person sichtbar. Und das Wesen der Menschheit ist in der Person der Menschheit sichtbar. Und dann hast du diese zwei Personen, die in einer Person irgendwo vereint sind. Und das ist verwirrend. Das ist verwirrend. Und hier siehst du auch, dass viele Bischöfe zu der Zeit waren einfache Männer. Und das einfache Volk, sie konnten seinen Argumenten nicht mehr folgen. Und das ist diese Irrlehre vom Nestorius oder Nestorianismus, nämlich, dass er letztendlich zwei Söhne irgendwie geschaffen hat. Einmal Logos und einmal Jesus. Und es sind irgendwie zwei Söhne da, zwei Personen in einer Person. Und Nestorius, er selbst, er ist so überzeugt von seiner Brillanz. Und er war kein dummer Mann, also, aber er war auch in gewisser Weise arrogant. Er war so überzeugt von seiner Brillanz und auch gleichzeitig davon überzeugt, dass er das Werk des Herrn tut. Er war überzeugt von seiner Rechtgläubigkeit. Es war nicht so, dass er irgendeine Irrlehre erfunden hat oder erfinden wollte, sondern er war überzeugt von seiner Brillanz, was fragwürdig ist, aber er war auch überzeugt, dass er das Werk Gottes tut und rechtgläubig ist. Und hier siehst du, dass du kannst völlig überzeugt sein und meinen, du tust das Werk des Herrn. Du kannst aufrichtig sein und du kannst aufrichtig falsch liegen. Nestorius ist so jemand. Er sagt, wenn jemand diese Unterscheidung in Christus zwischen Gott und Mensch nicht macht, dann ist es ein völlig falsches Herangehen an Gottes Wort. Unbiblische Sprache führt weg von der Wahrheit. Das ist Nestorius, und jetzt kommt Kirill. Er dagegen schaut auf das, was Nestorius sagt, und er kommt zum Schluss. Das ist ein schlechter Theologe. Das ist ein schlechter Theologe. Und, lieben, wenn wir auch von der Geschichte lernen dürfen, es ist doch immer wieder erstaunlich. Wir sehen genau das Gleiche so oft in unserer Gesellschaft in unglaublichem Maße hervorgelebt. Schau, es gibt Prediger, die schreien und hauen mit dem Hammer auf alles, was sich bewegt. Und sie meinen, sie tun Gottes Werk, indem sie alles schlecht machen, die nicht auf ihrer Seite sind. Und das trifft nicht nur auf Prediger zu, sondern auch auf Menschen. Auch auf jeden Einzelnen. Sie sind überzeugt von ihrem Werk und ihrer Rechtgläubigkeit und sie hören auf, in Demut zu wachsen, in Abhängigkeit vom Wort Gottes zu wachsen. Und es ist erstaunlich, wie viele Nachfolger sie haben. Vor allem heute auf diesen sozialen Medien, wo alles so schnell verbreitet wird. Was sie aber sagen, ist oft unbiblisch, weil sie aber so laut und furchterregend reden, verschleiert die Schau den Inhalt, was eigentlich tatsächlich gesagt wird. Und wir kommen damit zum dritten Punkt und nochmal die Frage, wer ist denn jetzt Jesus Christus, der Gottmensch? Und das ist keine nebensächliche Frage und es ist auch keine theologische Diskussion, die dich und mich nichts angeht und einfach uralt ist. Es gibt wohl keinen vergleichbaren Theologen wie Kyrill außer Origen im Osten und Augustinus im Westen. Dieser Mann steht als einer der großartigsten Theologen in der Geschichte da. Und er ist der Haupteinfluss, wenn es um die Lehre des Christus geht, um die Lehre des Herrn Jesus Christus. Und Kyrill, er schaut und sieht, was Nestorius lehrt und er versteht und er sagt, das ist nicht richtig. Und ist nicht so, dass er einfach nur sieht, dass es nicht richtig ist, sondern er sieht auch, was auf dem Spiel steht. Er sieht, was auf dem Spiel steht. Er sagt, die Folgen von dem, was Nestorius lehrt, sind alles andere als klein, sodass sie nicht mit Liebe zugedeckt werden können. Er schaut auf die Theologie von Antiochien. Er schaut auf das, was Nestorius lehrt. Und er sagt, das ist eine armselige Auslegung der Schrift. Und er sagt, Nestorius ist alles andere als ein guter Theologe, weil die Folgen seiner Aussagen nicht das halten, was er zu erreichen meint. Nestorius, er trennt zwischen der Gottheit und Menschheit in der Person Jesu Christi. Und er meint, er hat immer noch eine Person. Und dem ist nicht so. Und Kyrill sieht das und er sagt, du kannst nicht die menschlichen Handlungen der Menschheit Christi zuschreiben und du kannst nicht die göttlichen Handlungen der Gottheit Christi zuschreiben. Warum? Ist es nicht richtig? Ist nicht Christus Gott und Mensch zugleich? Natürlich, im Wesen. Im Wesen ist er Gott und Mensch. Warum kannst du das also nicht trennen? Weil es das Wort Gottes nicht tut. Weil es das Wort Gottes nicht tut. Wenn unser Herr Jesus Christus handelt, dann handelt er als eine Person. Er ist es, der dürstet. Er ist es, der Lazarus lebendig macht. Alle Handlungen werden von der einen Person, von diesem einen Subjekt getan. Und hier siehst du, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder zum Wort Gottes zurückkehren. Dass wir sehen müssen, was das Wort tatsächlich sagt. Natürlich verstehen wir diese Unterscheidung zwischen Gott und Mensch in der einen Person Jesu Christi. Aber es ist diese eine Person, die handelt. So spricht das Wort Gottes. Alle Handlungen, die Taten, alle Taten des menschgewordenen Logos werden nur einer Person zugeschrieben, Jesus Christus. Und darum ist Jesus Christus nicht geteilt und er ist auch nicht gespalten. Er ist ungetrennt geoffenbart als unser Herr Jesus Christus. Er ist es, in dem die Fülle Gottes leibhaftig wohnt. Er ist der Schöpfer und Erhalter aller Dinge und er hat Fleisch und Blut angenommen. 1. Timotheus sagt, denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und Mensch, der Mensch Christus Jesus. Und schau, Nestorius hat nie geäußert, er hat es nie ausdrücklich gelehrt, dass es zwei Söhne gibt. Aber damals war das nicht nötig, es war nicht nötig, etwas ausdrücklich in Worten zu sagen. Damals haben die Leute etwas mehr mitgedacht als heute und die Folgen von gewissen Aussagen wurden als tatsächliche Aussage aufgefasst. Das heißt, die Folgen wurden so verstanden, die Folgen einer gewissen Aussage wurden so verstanden, als seien sie tatsächlich geäußert worden. Und in gewisser Weise kennen wir das alle. Wenn du deinem Kind sagst, räum dein Zimmer auf, dann sagst du, räum dein Zimmer auf. Und das Kind weiß, was es bedeutet, was die Folgen sind. Ich muss die Spielsachen an den Platz machen. Ich muss meine Kleidung ordentlich hinlegen oder dort, wo sie hingehört. Ich muss den Staub wegwischen und den Dreck wegräumen, den Müll rausbringen. Du hast es aber nicht alles ausdrücklich gesagt, sondern räum dein Zimmer aus. Und das sind die Folgen. Leider ist die Fähigkeit von Christen, wenn es um die Lehren der Schrift geht, immer mehr verloren gegangen. Immer weniger verstehen, was die Folgen von gewissen Äußerungen sind. Du verstehst, dass in den Aussagen, die Nestorius getroffen hat, die Folge ist, dass es zwei Söhne gibt, zwei Personen. Der eine tut nur das, der andere tut nur das. Du hast zwei Söhne. Und das ist nicht, was das Wort Gottes lehrt. Und das führt uns wieder zu der einen Person, die in der Schrift offenbart wird. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und nochmal, warum ist das so wichtig? Und was hat es mit dir und mir zu tun? Für Kyrill ist es nicht nur eine Kontroverse, sondern er hat verstanden, es hat direkte Auswirkungen auf die Erlösung. Es hat direkte Auswirkungen auf die Erlösung des Menschen und auf die Anbetung. Denn wenn Maria nur einen Menschen geboren hat, nun wen beten wir dann an? Nur einen Menschen, nicht wahr? Und der Sohn Gottes, er ist Mensch geworden, er hat die menschliche Natur angenommen. Und die Geburt des Sohnes Gottes, schau, sein Leiden ist notwendig. Alles Menschliche, was unser Herr Jesus erlebt hat und durchlebt hat, sind praktische Ausführungen der Errettung der Menschheit. Und für Nestorius war das völliger Unsinn, so zu reden, aber für Kirill unbedingt notwendig. Der Sohn Gottes hat nicht einfach einen Körper angenommen. Und das ist es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so oft drüber nachgedacht, warum hat nicht der Herr Jesus, warum musste er als Mensch geboren werden? Warum musste er diese ganzen Lebensjahre durchleben? Warum konnte er nicht vielleicht ein Jahr vorher einfach als Mensch in die Welt kommen? Für Gott ist das nicht zu schwer. Er könnte kurz am Kreuz sterben, leiden und wieder auferstehen und innerhalb kürzester Zeit wäre alles vollbracht. Unser Herr Jesus Christus hat nicht nur einen Körper angenommen wie bei einem Roboter. Er hat ihn nicht nur wie eine leere Hülle und seiner Gottheit bewohnt, sondern er hat tatsächlich ein menschliches Leben geführt. Er hat die Kämpfe gehabt, die ein Mensch hatte, aber ohne Sünde. Er hat ein menschliches Leben geführt. Warum? Um uns zu erlösen aus der Verdorbenheit unserer menschlichen Natur. Denn wir als Menschen waren verloren und er wurde als Mensch geboren, um das, was durch den Sündenfall in diese Welt gebracht wurde, wieder gut zu machen, zu verändern und die menschliche Natur zu retten und uns immer mehr zu verwandeln in das Bildnis des Herrn Jesus Christus. Und wenn du diese Kontroverse vor Augen hast, dann siehst du, dass Theotokos ist nicht ein Ausdruck, um Maria zu erheben, als ob sie göttliche Natur hervorgebracht hat. Theotokos ist ein Ausdruck, um zu bestätigen, dass Jesus Christus wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich ist. Er ist der Sohn Gottes. Und das ist der Kampf, um den es ging. Das ist damals der Glaubenstest, ob Christus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und die Frage war, ist Maria Theotokos? Und die Chalcedonen haben ja gesagt. Sie ist diejenige, die den Sohn Gottes geboren hat. Wahrer Gott. Und wahrer Mensch. Und warum ist das wichtig? In den Worten von Gregor von Nazianz, was er, der Sohn Gottes, nicht angenommen hat, das hat er auch nicht geheilt. Und darum war er vollkommener Mensch und gleichzeitig vollkommener Gott in einer Person. Der Sohn Gottes wurde Mensch, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Das ist, was auf dem Spiel war. Das ist, was Kirill gesehen hat, unsere Erlösung. Und darum, all die Wahrheiten, die Gott in seiner Vorsehung bewahrt hat und die Schwierigkeiten, durch die auch die Gemeinde Gottes einst ging und heute auch sicherlich noch geht, ist um uns Licht zu bringen. Die Erlösung in Christus. Und all die Schwierigkeiten, die Maria und Josef durchgehen mussten, war, damit wir das Licht und die Hoffnung und die Erlösung in Christus haben. Und darum bekennen wir nicht einen in zwei Personen, gespaltenen oder getrennten, sondern einen und denselben einzig geborenen Sohn, den göttlichen Logos, das Wort, den Herrn Jesus Christus, wie vor Vorzeiten die Propheten über ihn und dann Jesus Christus selbst uns unterwiesen haben. Und wie es das Glaubensbekenntnis der Väter uns überliefert hat. Jesus Christus, der Sohn Gottes, unser Erlöser. Amen.